Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im TAZ-Studio. Ich freue mich sehr, dass es so voll geworden ist, trotz Mittagsstunde. Mein Name ist Malaika Ribusumwami. Ich bin nicht der Jan Feddersen, offensichtlich, der bei Ihnen wahrscheinlich noch im Programm steht, sondern ich vertrete heute einen unserer Kollegen, den die Grippewelle herniedergestreckt hat, und habe das Vergnügen mit den Worten: Ach Malaika, du kommst doch auch aus dem Kaff, das Buch passt zu dir, guckst dir doch nochmal bis morgen an. Heute mit Jan Böttcher über sein Buch Das Kaff, ein Roman erschienen im Aufbau Verlag, zu lesen, und freue mich sehr, dass Sie alle mit dabei sind. Geboren in Lüneburg, studierte deutsche und skandinavische Literatur in Stockholm und Berlin. Er ist Songtexter und Sänger der Berliner Band Herr Nilsson und hat seit 2003 5 Romane veröffentlicht. Mit seinem Roman Nach Glühen gewann er den Ernst-Willner-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Heute reden wir über seinen neuen Roman, in dem der junge Architekt Michael Schürz die Stadt verlässt, um zurück in sein Heimatkaff nach Jahren zu kehren. Kommt aus Berlin zurück in die Heimat und ist zurückgekehrt, um die Bauleitung von einer Investorengruppe zu übernehmen und Eigentumswohnungen zu bauen. Und im Laufe der Geschichte kommt er sowohl seiner Familie als auch alten Orten und Menschen näher, wenn ich das jetzt mal so nach einmal von gestern auf heute gelesen zusammenfassen darf. Einstiegsfrage, kurz, ganz fies und knapp: Was ist denn besser, Stadt oder Kaff?
Kaff ist auch Stadt, also so ist es nicht. Also es ist kein Dorf, auch wenn das Buch das vielleicht vermuten lässt, dass es ja sehr ländlich aussieht. Und naja, Kaff ist erstmal eine Zuschreibung, und ich war jetzt ganz froh, dass ich mal in einen Titel hinein schon eine Haltung bringen konnte. Ja? Also das ist die Haltung des Ich-Erzählers, und man kann natürlich auf der Welt überall hinabschauen, ja? Von New York auf Berlin, von Berlin auf Frankfurt und so weiter, bis hinunter in den kleinsten Dorfkern. Und er geht halt ein bisschen unversöhnlich zurück in seinen Ort und redet auch vom Käseblatt der alten Zeitung, die er schon vor 25 Jahren nicht ertragen konnte, weil sie ihn unterfordert hat und so. Also der hat einen leicht arroganten Ton in den ersten Kapiteln und muss dann aber eben auch feststellen, dass das ein Trugschluss ist, zu denken, nur weil er als Freelancer in Berlin von Job zu Job hoppt, dass in der Kleinstadt keine Bewegung stattfindet. Das ist natürlich totaler Unsinn, und das muss natürlich irgendwie auch entlarvt werden. Ja.
Es wird auch im Buch hier eine Innenklappe einmal vom vertrauten Stillstand gesprochen. Ich selber komme aus einem Kaff, und mir ist der vertraute Stillstand sehr vertraut. Ich finde ihn aber auch manchmal ganz angenehm. Ist es denn nur negativ, oder ist der vertraute Stillstand gerade zu Berlin nicht auch einfach mal entspannend?
Nee, der ist sicher entspannend, aber auch auf der Basis von Fiktion und Literatur ist das schon so, dass man merkt, wenn man da hineingeht, dass das einen leichten Ruheteppich schon gibt, auf dem man so Szenen dann anders platzieren kann. Das heißt, diese Entlarvungstechnik, das sind ja kleine Kapitel, die ein bisschen auch sein Hopping und diese schnellen Eindrücke, die er sammelt, abbilden. Er trifft hier jemanden, er trifft da jemanden. Er hat ja Energie und Leidenschaft und geht auch auf Leute zu. Das ist ja kein Melancholiker, der sich zurücklehnt und sagt, oh Gott, ich kann die alle nicht mehr sehen und ich will niemanden treffen, sondern eher so, eher jemand, der übergriffig wird und sagt, ja, mein alter Tischlermeister, der macht mir noch 130 Türen in 4 Wochen, das macht er schon. Und dann geht er dahin und muss erkennen, die Leute haben eine andere Wirklichkeit und die sind nicht auf ihn angewiesen, nur weil er auf diesen Bauleiterjob angewiesen ist. Also das muss er muss überhaupt erstmal lernen, die Realität anderer kennenlernen und sehen, dass er nicht seinen Blick einfach projizieren kann auf andere. Und das ist ja, glaube ich, eine vertraute Sache für uns alle, dass wir manchmal irgendwo hineingehen und meinen, der andere muss so ticken, weil wir so ticken. Und das ist bei ihm ein großes Problem. Und ich glaube, das lässt sich aber besser wirklich darstellen und abbilden, wenn darunter nicht ständig auch noch so eine Nervosität herrscht. Ja? Also grundsätzlich sind wir so weit gegangen, ich steige ins Wasser und folge ihnen flussabwärts bis in die Kurve. Die beiden Jungen stehen bereits am Ufer, mir reicht das Wasser bis zur Hüfte. So, ist genug jetzt, Hand hoch. Krieg dich ein, sagt der eine. Wo sind die Flipflops? Ey, Tobi, seine Flipflops sucht er, ruft der andere. Hinter mir strömen zwei weitere Jungs in die Kurve ein. Locker auf dem Rücken treibend, fragt mich einer von ihnen, ob es Ärger gebe. Der vierte hat die Hand in der Badehose. Geh nach Hause, Alter. Das ist des Rudelführers Wort. Ein Schlacks, tatsächlich größer als ich, aber Typ Hühnerbrust, blasshäutig und blaue Lippen. Frierst du? Frage ich. Besser, ich spiele nicht auf meine Kindheit an. Sicher wollen sie die ersten Halbstarken an der Ull sein. Die ersten auf dem gesamten Planeten, der sich jetzt dreht, unter mir wegdreht. Meine Zehen krallen sich in den schlickigen Boden. Der Schlacks hat damit begonnen, mich nass zu spritzen. Ob ich was? Ruft er dabei. Hau ihm eine rein, Sasch. Du zuerst, Tobi. Sasch, come on. Geh nach Hause, Alter. Höre ich noch einmal. Danach stoßen sie nur noch Laute aus. Affenlaute, wie auf dem Tau. Mit Sasch ist der Schlacks gemeint. Er bläht sich vor uns auf, dass die Rippen zählbar werden, von den letzten Sonnenstrahlen modelliert. Vielleicht 14 Jahre alt und eine Bundeswehrmarke um den Hals. Schlacks geht im Wasser auf mich zu, wir sehen uns an, aber er will auf mich herabblicken, kommt deshalb immer näher, bis auf zwei Handbreit und jetzt bleibt er regungslos stehen. Ich habe mit meiner rechten Hand zugepackt, blitzschnell, seinen Oberarm knapp über dem Ellbogen, vier Finger auf dem Knochen und den Daumen auf dem Bizeps, die Schraubzwinge. Der Junge hält vor Schmerz die Luft an. Er versucht gar nicht erst, mit seinem anderen Arm in einen Nahkampf zu kommen. Es ist seine Passivität, die den anderen Jungs Angst macht. Auch sein offenstehender Mund, ein stummer Schrei, alles ist leicht zu übersetzen. 10, 15 Sekunden... geschieht nichts. Einer holt die Flipflops, einer legt das Handtuch ans Ufer. Ich will klingen, als sei der Streit schon beigelegt. Sie beobachten mich genau. Kurz muss ich die Augen schließen, mich konzentrieren. Was ist, soll ich ihm erst noch eine reinhauen? Guter Tonfall. Sie müssen spüren, dass es mir ernst ist. Einer zieht die Badelatschen aus dem Farnkraut, ein anderer schmeißt mein Handtuchknäuel ans Ufer. Es soll abschätzig aussehen, aber es sind Gesten der Enttäuschung. Dann lockere ich den Griff, der Schlacks macht ein paar lange Schritte und ich frage mich, ob er den erlebten Schmerz vor den anderen Jungs in Worte fassen wird, gleich nachher oder jemals. Ob er demnächst demontiert wird. Noch folgt ihm die Bande auf den Waldpfad. Erst als sie zurück sind an der Einstiegsstelle, stapfe ich aus dem Wasser, wringe das Handtuch aus und schlüpfe in die Flipflops. Hau ihm eine rein, Sasch. Du zuerst, Tobi. So empfangt ihr mich? So wollt ihr, dass meine Rückkehr aussieht? Na dann mal los, ich bin gewappnet.
Vielen Dank. In diesem Buch kommt ja auch immer wieder so eine Wut, also Michas Wut in ihm hoch oder auch der Weg, dieser Wut Herr zu werden. Also es gibt eine schöne Stelle, wo er dann bei einem Arbeitsmeeting, ich weiß jetzt nicht, ob man ihn als Arbeitskollegen oder Vorgesetzten bezeichnen soll, im Vorgesetzten ein Bein stellt, so wie er das früher bei seinem Bruder gemacht hat. Immer wieder recht fast aggressiv ist. Was hat es erst dieses Kraft, diese Rückkehr gebraucht, damit er seiner Wut Herr wird, dass er reflektieren kann? Oder was ist es, was seine Rückkehr mit seiner Wut macht?
Naja, der Roman spielt ungefähr in einem Jahr. Also da wird er seiner Wut nicht ganz Herr werden, das wäre ja unehrlich. Also aber es ist, es ist klar, dass die Auseinandersetzung ganz gut dort beginnen kann. Das ist wirklich der Anfang, eine Provokation der Jugendlichen, eines Jugendlichen, der er selbst einmal war. Das heißt, diese Gewalt oder strukturelle Gewalt oder auch körperliche ist in dem Ort, die wird auch anders noch gesetzt. Es gibt so einen historischen Rückblick einmal auf so einen Vandalen, der Häuser verwüstet hat in der Stadt in den 50er Jahren. Um zu zeigen, das ist immer schon da, das gehört auch dazu. Du musst dich wehren können. Aber andererseits ist natürlich die Wut, ich würde das nicht Cholerik nennen bei ihm, aber es ist vielleicht kurz davor, schon auch ihn eben nicht ganz hat dorthin kommen lassen, wo er gerne hin wollte. Er hat ja so die zweite Chance ergriffen, er ist also vom Gymnasium geflogen, hat dann diese Tischlerlehre gemacht und dann in Berlin mit Abendschule und Architekturstudium nochmal angegriffen, zweite Chance. Und in eine Firma, wie er glaubt, mitgegründet, aber das sieht auf dem Gewerbeamt anders aus. Er möchte immer ins Klingelschild rein, aber da wird er schon, dieser letzte Schritt gelingt ihm halt nie. Und er hat ein großes Problem mit Autoritäten sein ganzes Leben und so ein Typ ist das halt. Ja, da habe ich schon auch zwei Beispiele in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis auch, die ich mir da genommen habe. Also dieser letzte Schritt, dieser Karriereschritt, der eigentlich mit der Energie und Leidenschaft, die er auch für die Architektur so entwickelt, er hat sich das ja alles selbst drauf geschafft, drin sein müsste, da ist seine Mentalität im Weg und das schafft er nicht. Und insofern fällt er da im Kaff natürlich dann auch wirklich auf die Füße und man merkt dieser Gestus, so ein bisschen dicke Hose, das wird immer weiter so entkleidet, bis auch der Leser merkt, also er muss diesen Job auch annehmen, er hat überhaupt keine andere Wahl. Und er kommt immer schick im Anzug daher, aber das steckt nicht so viel dahinter. Und also das heißt, er ist anfällig einfach für andere Einflüsse und weicht dann auf. Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, für die Hauptfigur gibt es Beispiele in deinem familiären Umkreis. Für ihn, er trifft ja auch mit der Rückkehr in sein Heimatdorf wieder auf seine Familie, also seine Schwester, seinen Bruder, den er nur die Nuss nennt. Also da ist er ja auch nicht zufrieden, wie deren Leben abgelaufen ist, ist wieder konfrontiert mit dem Tod von seiner Mutter. Gab es da auch Beispiele aus dem näheren Umkreis oder ist das einfach raus?
Nee. Nee, so weit will ich jetzt auch nicht in die Familiengeschichte, in meine eigene reingehen. Also meine Mutter ist auch gestorben schon, aber das ist schon viele Jahre her. Ich glaube, die wichtigste Gegenfigur jetzt ist eine Schwester. Eine Schwester habe ich auch selber gar nicht. Ist die Schwester in dem Buch, weil die schon ziemlich klar macht, wo dieser Fehler liegt in seinem Denken. Denn sie, am Anfang, das erste Treffen, das sie haben, da sagt sie zu ihm, ich habe den Job gewechselt. Und er ist wie vor den Kopf geschlagen, vollkommen begeistert. Nach 16 Jahren, endlich hast du den Job gewechselt und glaubt, dass jetzt ein neues Leben bei ihr beginnt. Sie ist Sozialarbeiterin und muss dann begreifen, dass das eben nicht der Fall ist. Dass es dieses Bewegungsstillstand-Ding in dieser Form dort nicht gibt, sondern dass sie einfach verantwortungsbewusst lebt, arbeitet und jetzt einfach das mit anderen Menschen tut, ja, und sie war in einem Heim für psychisch Behinderte und jetzt arbeitet sie unter anderem mit Migranten, die zurückkommen und dort im Lager leben und hat aber zwei, drei Jobs, um so durchzukommen und ja, so nach und nach ergibt sich ein Verständnis dafür und auch eine Bewunderung, wie sie so mit einem vielleicht gleich Mut, aber auch mit einer Ausgeglichenheit irgendwie durch das Leben kommt und nicht auf diese ständigen neuen Einflüsse überhaupt angewiesen ist, die sein Leben ja bestimmen. Ne? Ja.
Es gibt ja immer wieder Dialoge, später mit dem Tischler zum Beispiel, aber vieles davon nimmt er ja auch nicht ernst oder will auch Dialoge gar nicht führen. Also zum Beispiel mit seinem Bruder, das ist ja ganz klar, was er von ihm hält, dass er seinen Lebensstil nicht versteht und dass er sich da definitiv eine Stufe oben drüber sieht, würde ich jetzt mal, also salopp gesagt, vielleicht siehst du das ganz anders. Ist das etwas, was sich verändert in dem Buch oder da gibt es gar keinerlei Annäherung?
Ja, zur Schwester gibt es eine große Annäherung, zum Bruder gibt es eine kleine. Er geht immerhin auf seinen 45. Geburtstag dann. Das ist schon ein großer Schritt für ihn, da überhaupt aufzutauchen, ja. Aber er will sich jetzt nicht wieder in die Familie begeben. Die wollen natürlich sofort ein Geschwisterbild zu dritt machen und so. Da macht er dann irgendwelche Grimassen, weil ihm das überhaupt nicht, das missfällt ihm halt. Sein Bruder ist so ein bisschen der Kleinstadt-Sheriff da, der alles macht. Und das geht ihm halt auf die Nerven. Es ist auch natürlich eine Anmaßung. Der hat eine Familie und lebt auf dem Lande mit zwei Kindern. Und warum kann der sich nun in der Freizeit nicht um seine Kinder kümmern und seine Familie? Da denkt der Micha Schürz immer, und der geht dann in die FDP, dann geht er in den Schützenverein. Und wenn er da die Nase voll hat oder die Leute von ihm die Nase voll haben, dann wechselt er in den Chor und so. Also auch alles völlig ohne Begabung, wie der Bruder, der das alles erzählt, hier sagt. Und es gibt eben auch so ein unverhofftes Treffen, dass Nuss, sein großer Bruder, dann plötzlich einen Vortrag hält. Also historisch schafft er sich dann auch noch die ganze, also er arbeitet an so einer Kleinstadtchronik anscheinend. Er schreibt also Beiträge für die Lokalpresse. Und der Michael sagt immer, sein großer Bruder hat eigentlich kein Interesse an nichts, aber vibriert halt wie er selbst auch. Also es gibt eben strukturell und innerlich eine große Ähnlichkeit eigentlich. Aber Micha meint, er könne sich auf die Architektur fokussieren, während sein Bruder überall rumschwirrt und nichts richtig macht. Ja. So, das ist der Vorwurf und der ist auch schon so tief, dass man gar nicht mehr drüber reden muss. Ne? Ja.
Gibt es noch eine Figur von früher, auf die ihr jetzt auch später trifft? Das ist der Tischler und das ist dann auch die zweite Szene im Buch, die du uns nochmal vorlesen wirst im Dialog.
Ja, wir bleiben mal bei den dialogischen Passagen. Ich lese nochmal den zweiten Teil eines Kapitels. Da gibt es jetzt eine etwas längere Einleitung, die ich weglasse. Und da trifft er nun seinen alten Tischlermeister. Und das geht natürlich auch wieder so. Ich habe es, glaube ich, schon eben indirekt einmal angedeutet, wie das Treffen verläuft. Ne? Schon von der Einfahrt aus sehe ich, dass Sancho angebaut hat. Schräg hinter der alten Werkhalle, wo vor 10 Jahren noch eine dunkle Remise für den Holzzuschnitt stand, eine Art Service Point für die im Industriegebiet ansässigen Firmen, denn die Privatkunden gingen bereits in die billigeren Baumärkte, befindet sich jetzt eine zweite, etwas höhere Halle. Das Büro ist jetzt dort, hinter der Ostwand, und ich lege meine Stirn an die Scheibe, schirme sie vom Morgenlicht ab. Keiner da. Also herumstrolchen, bis der Chef persönlich, ich weiß nicht von wo, war er am Maschendraht pinkeln, auf mich zutritt. Sancho, da sagt noch einer, es ändere sich nichts. Oha, ein alter Gefährte im Anzug. Mann, hast du abgenommen, Respekt. Moin erstmal. Er reicht mir die Hand, wir stehen uns gegenüber, der Meister und sein Geselle. Er holt seinen Zollstock oben aus der Latzhose, klappt ihn aus, sagt, zeig auf das Ja, dann sage ich dir, wie du heißt. Ich spiele mit, drücke meine Daumenkuppe unter die 90. Sancho, ich habe hier fast 3 Jahre lang, weiß ich alles, aber ich kann mich nur auf dem Zeitstrahl erinnern. Michael, du bist Micha. Gut, das lasse ich mal gelten. Michael Schürz, habe ich dir schon unsere CNC-Fräse gezeigt? Sofort befinden wir uns auf dem Rundgang, den ich unbedingt vermeiden wollte. Sancho tut so, als könne ein alter Geselle nur zu Besuch kommen, weil er die Tischlerei ins Herz geschlossen hat und an jeder Staubmaus interessiert ist. Dabei muss ich um 10 Uhr wieder bei Ahrens auf der Baustelle sein. Einen 6-stelligen Kredit habe er laufen wegen der Fräse, sagt Sancho, aber was die kann, das hast du noch nicht gesehen. Doch, sage ich. Ich kenne die Fräsen, habe in Berlin Innenausbauten mit einer machen lassen. Wendeltreppe, Handlauf, die unmöglichsten Dinge. Wie? Machen lassen? Das habe ich dir schon vor Jahren erzählt, dass ich Architekt bin. Gibt's sowas? Ihr sollt tischlern, Leute. Was habe ich denn falsch gemacht, dass hier ein natürlicher Feind nach dem anderen rausgeht? Du, dein Feind wollte dir eigentlich einen Auftrag verschaffen. Weißt du, was das Problem ist, Micha? Alle habt ihr eure Gespinste im Kopf, aber keiner von den Lehrlingen kann die CNC-Fräse richtig bedienen. Das muss alles der alte Sancho machen. Kurz darauf sitzen wir im Büro unter Neonlicht, obwohl der Juni schon genug Helligkeit spendet. Nur Rigips und Plexiglas trennen den Papierkram von der Werkhalle. Fast ungedämpft kreist und kreischt die Säge. Ich ärgere mich darüber, dass ich gezwungen bin, derart laut zu sprechen. Als der Meister die Kaffeetassen abstellt, rolle ich sofort auf dem Schreibtischstuhl auf ihn zu. Sancho, ich mache die Bauleitung für die neuen Eigentumswohnungen am Liebesgrund. Wie mit dem gelben Textmarker sage ich das. Und mit dem roten Textmarker ziehe ich nach. Es geht um Innentüren. Gut 130 Türen insgesamt und ein paar Schiebetüren. Ich kann dir keine Dumpingpreise machen. Nein? Na, wie denn? Aber einen guten Preis. Du weißt ja, da ich weder schreiben noch lesen kann, so begreife ich nur die Regeln des Tischlerhandwerks. Ich muss darüber lachen, dass er sich immer noch so ausdrückt. Wahrscheinlich ein abgewandeltes Zitat. Tatsächlich ist Sancho Analphabet. Das Spiel, das jetzt folgt, kennt jeder, der schon einmal mit ihm zu tun gehabt hat. Er stellt bloß die Fragen, das Gegenüber sagt die Antworten laut und schreibt sie gleichzeitig auf. Wie hoch sind die Türen? Wie breit? Welches Holz? Welche Lackierung? Wann müssen wir fertig sein? Ich reiche ihm das Blatt Papier, auf dem alle Angaben stehen. Er leitet es mit einer Körperdrehung weiter ins Ablagefach. Dann lässt mich Sancho allein im Büro zurück. In einer Sägepause das Klingeln. Es kommt aus dem hölzernen Uhrenkasten an der Wand, 9:45. Durchs Plexiglas sehe ich Sancho mit einem seiner Gesellen diskutieren. Sieht aber nicht danach aus, als ginge es um mich und meine Türen. Ich werde immer nervöser, tippe schon an einer SMS an Ahrens herum, als mein alter Tischlermeister mit einem Frühstücksbrot zurückkommt und zum Knistern des Pergamentpapiers sagt, so, und jetzt zu uns. Hast du 8 Wochen gesagt, Micha Schürz? Wenn du das ernst meinst, dass sie da in 8 Wochen einziehen sollen, hättest du mich gar nicht erst besuchen sollen. Ja, tut mir leid. Andererseits, man braucht doch sportliche Ziele, sonst läuft ja keiner los. Das ist ein Zitat von einem Professor aus Berlin. Zufällig genau jener, dem ich diesen Bauleiterjob zu verdanken habe. Aber was vom Dozentenpult aus höchst motivierend auf uns Studenten wirkte, sinkt aus meinem Munde kraftlos zu Boden. Sägespäne wehen aus der Werkstatt herüber. Sancho lässt sich Zeit, weil er natürlich weiß, dass etwas nicht stimmen kann mit meinem Termin, dass ich Ärger hinter mir habe, eine Fehllieferung. Er weiß, dass ich mich böse mit einer Bautischlerei gezofft habe, deren Namen ich ihm nicht nenne. Das macht man nicht. Er weiß das alles und dreht seine Stulle in der großen, rauen Hand, als suche er die einzig mögliche Stelle, in die er hineinbeißen kann. Weißt du, Micha, von wegen sportliche Ziele, ich bin sehr krank gewesen. Ich war 18 Monate weg vom Fenster. Und das hängt mir nach. Ich weiß, dass ich käsig aussehe, aber eines hat mich die Krankheit gelehrt. Ich muss nicht mehr alles machen. Ich verschränke die Arme hinterm Kopf und stoße mich mit dem Fuß vom Boden ab, damit der Stuhl rückwärts rollt. Sancho sagt, so ist es halt. Muss mir nicht leid tun und dir nicht peinlich sein oder sonst was. Ich weiß, dass die Welt sich weiter dreht und eher noch schneller als sonst. Du musst da was rausholen bei deinen Türen. Wir tun hier immer, was wir tun können. Und mehr können wir nicht. Das heißt, wir kommen nicht zusammen. Wir können jederzeit ein Bier trinken. Eines genehmige ich mir manchmal wieder. Ich ziehe meine Visitenkarte aus dem Jackett. Ja, gut, pass auf, Sancho. Guck dir den Auftragszettel nochmal in Ruhe an und dann meldest du dich, okay? Micha, was denn noch? Bei allem Stress, dir geht's doch gut in deinem edlen Zwirn. Mir geht's ja. Siehst du, das freut mich.
Auch in diesem Dialog gibt's ja wieder den Moment, wo gefragt wird, wie geht's dir eigentlich? Was ist hinter dieser arbeiterstrukturierten, zielorientierten Fassade? Was würdest du sagen, ist der Punkt, wo es eine Veränderung bei ihm gibt? Was löst es aus, dass er nicht mehr der Micha ist, wie man ihn am Anfang vom Buch kennenlernt?
Na, ein wichtiger Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben und der sicher ein Knackpunkt ist, dass da Menschen sind, die wieder nach ihm verlangen. Und das ist vor allen Dingen sein alter Fußballverein. Ja? Er wird also gefragt, er geht da einmal hin und guckt sich mal ein Spiel an und ist zuerst auch davon völlig abgeturnt, weil er findet, dass dieser Dorf- oder Kleinstadtfußball, wie er ihn 20 Jahre oder 25 Jahre vorher erlebt hat, gar nicht mehr existiert. Ja? Mittlerweile ist diese erste Herrenmannschaft, in der er mal als Manndecker gespielt hat und die Leute weggegrätscht hat und danach Bier getrunken hat. Die besteht mittlerweile nur noch aus 19-, 20-Jährigen, die wahnsinnig athletisch sind, unheimlich fair. Und also so ein bisschen nach diesen Fußballstützpunkten des DFB ausgerichtet. Und er nennt das dann verächtlich so ein bisschen einen Ableger dieser Nivea-Nutella-Mannschaft, der Nationalmannschaft, die irgendwie Werbung für diese Produkte macht. Weil er kann es eigentlich nicht fassen, dass da ein Derby stattfindet gegen den Erzfeind des Ortes und die helfen sich gegenseitig auf und es passiert eigentlich gar nichts mehr und danach wird geduscht und dann gehen sie nach Hause. Und vielleicht wird sich noch vorher eine Schüssel Nudeln reingepfiffen, weil man sich gesund ernähren muss. Also das ist also mittlerweile auf Bezirksebene schon angekommen. Man muss sehr weit runtergehen in Kreisklassen oder so, um diesen alten Fußball noch zu entdecken. Das ist auch meine eigene Anschauung. Das glaube ich schon. Aber dieser Verein fragt ihn, ob er eine Jugendmannschaft übernehmen will. Die C-Jugend, da ist ihnen ein Trainer weggebrochen und die kennen ihn ja eigentlich gar nicht mehr. Und er ist verwundert, dass man das einfach macht. Und ohne so richtig zu wissen, dass er sich damit auch an den Ort wieder bindet, ich glaube, es schmeichelt ihm einfach, sagt er das zu und kommt halt wieder in diese Gefilde hinein. Da wird eben auch der alte Masseur und Betreuer seiner Herrenmannschaft, der schon vor 25 Jahren ihm das Bein geknetet hat, der wird verabschiedet. Es gibt also so die alten Maskottchen des Vereins, die brechen gerade weg. Und er hat irgendwie spürt zum ersten Mal so eine Verantwortung, da eine Leerstelle auszufüllen. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt des Buches, ist dem Ehrenamt, oder er bekommt dann da 7 Euro die Stunde, das ist ja lächerlich. Aber ich habe das selbst viel gemacht in meiner frühen Erwachsenenphase so. Ich habe auch als Jugendtrainer gearbeitet, als Schiedsrichter, als Spieler. Ich war da die halbe Woche auf dem Fußballplatz. Also da weiß ich schon ungefähr, wovon ich spreche, und ich versuche diesen Provinzfußball da ein bisschen zu rehabilitieren und reinzubringen. Und ich glaube, dass das für ihn ein wichtiger Moment ist, einfach da gebraucht zu werden und das auch zeigen zu können. Das geht nicht ganz gut, weil Mentalität, habe ich ja nun gesagt. Es gibt eine Szene ziemlich zum Schluss. Da sind sie bei einem Hallenturnier, er ist da mit 2 Mannschaften, das sind also 15, 16 Jugendliche, und dann fällt ein Bus aus und er muss also 15 Jugendliche in einen VW-Bus quetschen, um da über die Dörfer zu fahren, zur Turnhalle, wo sie übernachten wollen. Und da erinnert er sich auch an seine Jugend, dass man das damals gemacht hat, und in diesem 25, jetzt 2017 geht das schief, ja, also natürlich fahren die mit 50 da durch und haben laut Musik an und ist alles gut, aber danach werden 2 oder 3 Jungs abgemeldet. Die Eltern kriegen das mit, es wird zu Hause erzählt, die waren unangeschnallt in einem VW-Bus, zack, werden sofort aus dem Verein genommen. Und das ist so ein Kapitel, das ist wie so ein Tribunal, findet da statt, plötzlich im Verein, und der Vorsitzende der Fußballabteilung ist da, haut ihm das da vor den Latz, und der Michael weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht, dass er da jetzt Kritik für so eine Aktion einstecken muss, die nur Spaß war und auch den Jungs nur Spaß gemacht hat. Und da merkt man also schon, dass ein richtiges Ankommen an diesem Ort und eben auch an dem Ort Fußballverein ist vielleicht auch nicht mehr möglich. Ja.
Wäre es ein paar Jahre früher möglich gewesen, dass er wieder ankommt? Liegt es daran, dass sich das Kaff sich eben auch verändert und vieles viel strenger und nicht mehr so ist, wie es mal war?
Weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich bin einfach interessiert an der Durchmischung von Groß- und Kleinstadt. Und dieses Helikoptern der Eltern, das kennen wir ja aus Berlin-Prenzlauer Berg vor allen Dingen. Und das drückt also sozusagen von der Groß- auch in die Kleinstadt. Ich glaube, in der Kleinstadt ist das noch nicht so schlimm, aber es beginnt auch dort, so wie alle Bewegungen irgendwann ihre Kreise ziehen. Und so wie Bewegung Großstadt, Stillstand in der Kleinstadt eben Trug ist, so gibt es also viele dieser Übergriffe, wo das plötzlich umkippt. Ja, auch die Investoren, die er da um sich hat, die würde man ja auch eigentlich eher in der Großstadt vermuten, wo es wirklich hart auf hart geht. Die sind eigentlich fast zu krass. Und er muss aber kennenlernen, dass es die eben auch dort gibt. Also das, er hat da überhaupt nichts zu bestellen. Wir haben da drüber gesprochen, er so eine leichte Gaga-Aktion am Anfang, dass er dem einen Investor auf der Treppe ein Bein stellt. Und man denkt, ganz kurz denkt man, das könnte ja so ein, jetzt wird das so ein antikapitalistischer Held oder was. Da muss er aber auch zurückziehen vor diesen, die Jungs sind ein bisschen gefährlich. Und da würde er auf jeden Fall den Kürzeren ziehen. Und das merkt er Gott sei Dank in diesem Fall mal rechtzeitig, dass er diesen Autoritäten taktvoll gegenübertreten sollte.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Jan Brandt sagt hier auf deinem Buchcover, wer die Gegenwart verstehen will, muss Jan Böttcher lesen. Ist total geil. Tatsächlich, ja. Und was hast du in der Gegenwart schon verstanden, was wir jetzt alle noch verstehen müssen durch das Buch?
Ja, was soll ich dazu sagen? Vielleicht, wer die deutsche Gegenwart verstehen will, der könnte auch Jan Böttcher lesen. Das müsste da vielleicht stehen. Ne? Der darf auch. Nee, ich habe auch mitten im Schreiben habe ich gedacht, na gut, du bist jetzt eigentlich dabei, mit diesen Schlagwörtern umzugehen, die im Moment kursieren. Der eine, das Wutbürgertum und das Gutmenschtum. Die Schwester eher als der Gutmensch, und der Bruder, der das alles erzählt, als eine Art Wutbürger. Und kannst natürlich, wenn du hast jetzt nicht eine Seite Platz dafür, wie ein Feuilleton-Artikel, sondern 260. Da kann man diesen Begriff natürlich auch ein bisschen Leben einhauchen. Und das war dann schon auch mein Bestreben. Ja, ich bin schon aus der Schule der realistischen Erzähler so ein bisschen und versuche wirklich leichte Verschiebungen unserer Wirklichkeit irgendwie da in so einem Roman darzustellen. Aber ich gehe nicht sofort in die Weltflucht oder denke mir ein fiktionales Land aus, in dem alles anders ist und vielleicht doch spiegelt, sondern ich möchte schon genau sein. Ich weiß einfach, dass ich dieses Milieu sehr genau kenne und wollte jetzt einfach mal eine Figur haben, die ähnlich wie ich beide Seelen hat. 20 Jahre da, 20 Jahre da oder in meinem Fall sind es jetzt schon 20 und 25. Ich bin schon mehr Berliner als Lüneburger geworden, aber ich glaube, dass es wichtig ist, einfach zwischen Stadt und Land zu vermitteln. Das sagt ja das Zitat auch. Da gibt es Unterschiede und es gibt aber eben auch viele Gemeinsamkeiten und denen sollte man sich ja auch widmen jetzt in den nächsten Jahren, denn sonst, wenn wir das jetzt irgendwie zuschütten und die Debatte wird ja auf eine befremdliche Art immer nationalistischer oder sie wird auch so links-rechts geführt, also der Wutbürger ist ja sozusagen wirklich eine rechte Vokabel und der Wutbürger ist eine linke Vokabel und andersrum, der Gutmensch wird von rechts, das ist ja wie so eine Watschen, ich finde das ein schreckliches Wort einfach. Leute stellen sich irgendwie an den Bahnhof und empfangen Migranten in München und kriegen dafür noch so ein Wort um die Ohren gehauen. Das ist ein grässlicher Zustand, ja. Deshalb Kampf für das Ehrenamt, denn das muss man sich wirklich bewusst machen. Wenn wir das nicht mehr haben, dann gute Nacht. Ja. Dass Leute Leuten helfen. Also.
Kampf für das Ehrenamt ist doch ein super Schlusswort. Jetzt kann ich Ihnen nur noch erzählen, was Sie jetzt leider durch unsere nicht vorhandene Technik verpassen, nämlich noch ein kleines Gitarrenkonzert. Das habe ich aber auf deiner Seite trotzdem gelesen, dass fürs Frühjahr Lesekonzerte geplant sind, richtig? Und die eventuell auch zwischen die Stunden zwischen Kaffee und Gitarre? War das mal eine Idee oder ist das noch aktuell?
Wie heißt das Buch von Clemens Setz? Die Stunden zwischen Frau und Gitarre. Genau, zwischen Frau und Gitarre. Das habe ich abgewandelt. Nee, ich nehme eigentlich immer die Gitarre mit auf Lesetour. Das ist grundsätzlich so. Ich mag das Stimmungswechsel eigentlich zwischendurch zu haben. Und ich glaube, dass das auch ganz gut tut, wenn man eine lange Passage gehört hat, dann mal wieder nur so ein Lied zu haben. Das mache ich einfach immer. Ich habe ja diese Band Vergangenheit und im Moment spiele ich nur Solo. Schreibe auch neue Lieder hin und wieder. Und dann heißt das bei mir halt Lesekonzert.
Also, heute müssen Sie es verpassen, aber Sie werden noch die Chance bekommen. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank an dich und noch einen schönen Tag auf der Buchmesse wünsche ich Ihnen.
Dankeschön.